Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Nonna, ciao, ciao.
Heute bei mir Anke Westerfeld. Schön, dass du da bist, Anke.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Und man hört es womöglich schon ein bisschen. Die liebe Anke kommt, wie sie freundlicherweise vorher erwähnt hat, aus dem Norden Österreichs. Also es ist ein bisschen weiter nördlich. Liebe Anke, magst du dich kurz vorstellen, woher kommst du, wie alt bist du, was ist deine Situation?
Prima. Ja, ich bin eigentlich Bonnerin, das heißt sehr weit nördlich und 58 Jahre alt, vor circa 20 Jahren in Richtung Westerwald gezogen, inzwischen auf dem Land.
Okay.
Und ja, von daher genau in der Mitte schön. Zwischen, ja, kann man fast sagen, so Frankfurt und Köln, ne? So für
Frankfurt
die,
und Köln.
Für die Österreicher zur Orientierung.
Na, auf jeden Fall, das brauchen wir, auf jeden Fall. Und wir kennen uns ja von der Franchise Expo Frankfurt.
Genau.
Und da habe ich als Unternehmerin noch mit der Agentur Cox Orange erlebt, ein sehr erquickliches Miteinander zwischen Deutschland und Österreich, was oft geändert hat in einem schallenden Gelächter, wenn wir wieder drauf gekommen sind, dass manche Begriffe doch etwas unterschiedlich sind. Insofern freue ich mich sehr, heute dich hier bei mir zu haben, liebe Anke. 58 haben wir gehört. Bist du auch schon eine Nonna?
Ja.
Du bist auch eine Nonna?
Eine sehr glückliche Nonna.
Super.
Genau, eine Enkeltochter.
Super. Sehr fein.
Genau, die im Dezember vorletzten Jahres geboren ist, bis jetzt ein Jahr alt, heißt Lodi.
Na schau, ein Hallo an Lodi. Eine der möglicherweise starken Frauen der Zukunft. Heute sitzen wir hier mit dem Gedanken, andere Frauen und womöglich auch Männer zu inspirieren mit unseren Geschichten, heute auch mit deiner Geschichte, mit dem Gedanken, dass sie womöglich das eine oder andere mitnehmen. Jeder darf ja für sich selbst entscheiden, fange ich mit dieser Aussage etwas an, bringt die mich weiter oder ist es einfach für mich eine Geschichte, wo ich zuhöre. Vielen Dank auf jeden Fall an dich, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und jetzt starten wir, damit wir ein bisschen reinhören dürfen und erfahren dürfen, wie so dein beruflicher Werdegang war. Bevor wir damit starten, möchte ich ein Zitat wiedergeben, das ich gefunden habe. Es war mit dir in einem Zusammenhang mit einem Interview und da hast du Bob Dylan zitiert und gemeint, ein Mensch sei erfolgreich, wenn er zwischen Aufstehen und Schlafen gehen das tut, was ihm gefällt. Das finde ich großartig, liebe Anke, dass du das aufgegriffen hast. Machst du das zwischen Aufstehen und Schlafen gehen, was dir gefällt? Was ist dein Job heute?
Mein Job heute ist PR, Unternehmenskommunikation bei Global Office, einem Telefondienstleister, also bekannt als die Telefonengel. Ja, ich mache genau das, was mir entspricht. Ich glaube an gute Kommunikation, ich glaube an dieses Geschäftsmodell, gerade im Zuge der Digitalisierung, dass man immer noch analoge, sympathische, zugewandte Kommunikation von Mensch zu Mensch hat. Als Dienstleistung bieten wir das eben an für andere Unternehmen, aber auch für Institutionen, Organisationen, ne, Behörden. Mhm. Daran glaube ich. Insofern ist das für mich einfach etwas sehr Sinnvolles, sich dafür zu engagieren und dann für so ein Unternehmen selbst die interne PR mitgestalten zu können. Da fühle ich mich komplett perfekt aufgehoben. Ich habe aber auch schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Und um da nochmal die Brücke zu bauen zu Bob Dylan, denn ich glaube eigentlich, dass jeder Tag wieder ein Restart ist, an dem man etwas tun kann, was man vorher noch nicht gemacht hat, was einen irgendwie weiterbringt oder auch andere weiterbringt. Mhm. Ich glaube durch und durch daran, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, jeden Tag etwas Positives zu bewirken. Und ja, sei es nur so, dass man sich als Kunde nett fällt im Supermarkt, dass man ein nettes Gespräch führt, dass man jemanden trifft irgendwie im Wald mit dem Hund oder bei den Pferden. Das ist mir so wichtig und ich habe da auch gar nicht so diese Trennung zwischen Job, zwischen Berufung, zwischen Beruf und Privatleben. Ich glaube, es ist auf beiden Ebenen wichtig und man kann einfach jeden Tag sehr, sehr viel tun, was einem gefällt.
Gut, aber das Pferd nimmst nicht mit in den Job, oder?
Das nehme ich nicht mit in den Job, wobei man darf nicht vergessen, dass Pferde einem sehr, sehr viel beibringen. Pferde
okay.
sind letztlich, also für mich auch immer eine Herausforderung gewesen. Also dazu muss man sagen, dass ich erst mit Mitte 40 reiten gelernt habe. Inspiriert durch eine Wienerin, durch Marlies Feldmann, die in unserer Nähe ein Geschäft mit ihrem Mann mit okay. aufgebaut hat, die leider letztes Jahr verstorben ist. Aber die hat mich sehr, sehr inspiriert und begeistert und eigentlich daran rangeführt an die pferdefreundliche, sensible, feine Reiterei. Ich bin Freizeitreiterin und bin eigentlich seitdem, wie es mir ja beigebracht hat, das ist einfach entstanden durch den Spaß. Wir waren mit Freunden gemeinsam eingeladen und wir haben darüber gesprochen, was wir eigentlich bereuen, dass wir irgendwas im Leben nicht gemacht haben. Ne? Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich habe gesagt, ich bereue es bis heute, dass ich Französisch abgewählt habe und dass ich nicht mehr auf Islandpferden reite. Ne? Das habe ich als Kind mal gemacht, ne? Viele Jahre her, 50 Jahre her. Und dann das hat eine Freundin von Marlies Feldmann hat gesagt, das ändern wir. Und dann hat sie das geregelt, dass ich Unterricht bekam und ich bin dann nie mehr abgestiegen. Und ich habe dadurch eben sehr, sehr viel gelernt. Also ich habe wieder gelernt vom Kopf weg hin zum Gefühl, Intuition, aber auch eine Klarheit, sich durchsetzen in der Führung, klare Signale setzen, fair sein, auch einen Plan haben. Also wenn ich beim Pferd bin, muss ich einen Plan haben, was ich vorhabe, was ich mache, ne? Was ich mir erarbeiten will oder gemeinsam trainieren will. Und das eben so anständig und so gut wie möglich zu machen und auch nur dann zum Pferd zu gehen, wenn ich gut drauf bin. Und das hat viel auch mit Führung zu tun. Da kann man viel, viel lernen und übertragen, auch im Umgang mit Menschen, einfach diese Klarheit.
Da gibt's ja auch Coaches, Pferdecoaches, also eigentlich Coaches für Menschen mit Pferden, die dir zeigen, was du verbessern könntest.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch eine Option für dich für die Zukunft einmal, oder?
Also Freizeit.
Freizeit, alles gut.
Ich glaube, ich bin und bleibe Freizeitreiterin, würde mich das da professionell. Mhm. Das ist auch so ein Thema. Ich empfinde es auch als einen Luxus, es freizeitmäßig zu machen. Das ist so wie beim Kochen, ne? Ich kann super gut kochen, solange ich es nicht innerhalb der Gastronomie tun müsste.
Verstehe.
Und schwer. Insofern ist es für mich ein fantastischer Ausgleich und ein absoluter Luxus, aber professionell habe ich noch nicht über Pferdecoaching nachgedacht, aber wer weiß.
Wer weiß, also weißt du, wenn der Ruf des Abenteuers erfolgt, dann öffnet sich womöglich die eine oder andere unerwartete Tür und man geht womöglich durch.
Ja, das stimmt.
Jetzt sind wir bei der Kommunikation. Das ist ja dein von dir gewähltes Feld deiner beruflichen Tätigkeit. Auf der einen Seite mit der Firma, auf der anderen Seite Marketing, was dir offenbar sehr liegt. Was fasziniert dich an der Kommunikation? Warum die Kommunikation für dich?
Ich glaube, dass ich Kommunikation gut kann. Ne? Also es war schon so, dass ich in der Schule besser Aufsätze schreiben konnte als rechnen. Das ist bis heute so geblieben. Ne? Ich bin also keine Naturwissenschaftlerin. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen so eine einseitige Begabung. Meine Schwester ist eine super Naturwissenschaftlerin. Also an der Familie kann es nicht liegen, an den Genen. Irgendwie hat es sich vielleicht so auch entwickelt in der Kindheit. Ich habe unglaublich gerne Sachen erfunden. Ich habe viel gelesen. Ich habe dann im Anschluss an die Schule auch Literatur oder Sprachen studiert. Englisch, Italienisch und Schwedisch.
Wow.
Habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und habe es aber nicht weiter verfolgt jetzt in Richtung Wissenschaft, sondern auch, dass es einfach Spaß gemacht hat. Und ich freue mich, dass ich bis heute für mich gute und schlechte Literatur unterscheiden kann. Aber ich habe jetzt nie irgendwas drauf gemacht. Ich habe keine Bücher geschrieben oder bin nicht an der Uni geblieben. Sondern ich habe immer gedacht, dass es immer gut ist, wenn man Lesen einfach als Inspirationsquelle einfach hat, auch später. Ne? Und dass man eben ganz, ganz viel dann in der Praxis auch lernen kann. Und der Einstieg war dann vor vielen Jahren eigentlich ein Bereich, in dem ich viel mit Sprachen zu tun hatte, also international arbeiten konnte, jetzt also weg von der Literatur. Aber was ich als erstes gemacht habe, war Austauschprogramme zu organisieren.
Okay.
Kinder loszuschicken, Austauschprogramme auch zu verkaufen, also zu beraten, zu verkaufen, zu organisieren, aber zunehmend später auch in der Supervision. Und da habe ich extrem viel über Kommunikation gelernt, ne? Denn ein Programm nicht nur zu verkaufen den Eltern und das Kind ein Jahr lang irgendwo nach Frankreich, Spanien, in die USA oder nach Neuseeland zu schicken, ist eine Sache. Aber dann gleichzeitig als Programmkoordinator auch dafür zu sorgen, dass dieses Programm gut abläuft, braucht ganz viel Kommunikation zwischen verschiedenen Interessengruppen. Da sind dann die Gastfamilien involviert, also die Lehrer. Da sind dann die eigenen Eltern sind involviert, die Kinder selbst, dann die Programmkoordinatoren auf der anderen Seite. Also es sind viele Interessen und es ist meistens ein tausendteiliges Puzzle, wenn es da zu Konflikten kommt. Ne? Und das habe ich also sehr früh gelernt, solche Konflikte zu managen. Und ich glaube, da hat mir die Kommunikation geholfen, ne? Dass man auch erstmal durchatmet und sagt, das haben wir auch alles schon gesehen und jetzt nicht durchdrehen und mal langsam. Also ich hatte häufig auch Situationen, wo Eltern Kinder ins Ausland schicken. Das haben eigentlich die Mütter und die Kinder haben das organisiert. Die Väter waren immer so ein bisschen außen vor, weil die hatten ja zu tun, die haben das Programm bezahlt. Und dann, wenn in den ersten Tagen so ein kleiner Anpassungsschock war, dann waren die Väter am Starten. Druck ausgeübt. Dann wurde also Himmel und Hölle bewegt, als ob ihnen bewusst sei, oh Gott, ich habe dieses Programm bezahlt. Jetzt ist dieses arme Mädchen, dieses arme Kind, dieser arme Junge ist da unterwegs und ich muss die irgendwie beschützen. Und dann hatten wir teilweise also richtige Eskalationen. Und das ist bis heute, glaube ich, habe ich da am meisten gelernt über Kommunikation.
Ne, das ist ja ganz eine tolle Troubleshooting-Ausbildung, die du da absolvieren durftest, offenbar. Ja? Also da kann man ja wirklich nur Danke sagen im Nachhinein. Also in dem Moment braucht es viel Energie, aber im Nachhinein gute Ausbildung. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du das beschreibst, dass natürlich jeder Mitwirkende in diesem Projekt einen ganz einen eigenen Blickwinkel hat auf ein bestimmtes Thema und oft der andere ja gar nicht diesen in der Breite womöglich erfassen kann und die Kommunikation vielleicht vorbeigeht, weil man nur aus der eigenen Perspektive spricht und gar nicht wahrnimmt, dass die anderen vielleicht eine andere Sichtweise haben. Ist das etwas, was dir nicht auch jetzt sehr in der Franchise-Wirtschaft, weil Global Office ist ein Franchise-System, zugutekommt, weil das ja auch ein People-Business ist?
Hilft mir jeden Tag. Genau. Und du musst Sachen einordnen, ne? Warum, welche Interessen dahinter stecken. Das gibt einem ein bisschen mehr Gelassenheit und Ruhe im Umgang mit Situationen, weil man einfach versteht, wie ist die Motivation dahinter? Das ist doch nicht immer persönlich gemeint. Ne? Man muss es einordnen in einen größeren Kontext, der in sich auch eine Berechtigung hat. Und in der Franchise-Wirtschaft haben wir natürlich auch verschiedene Interessen. Und wir haben einen Auftrag zu kooperieren. Ne? Also sonst macht man kein Franchise, man muss kooperieren. Aber nicht immer gelingt es. Ne? Also weil eben auch die Interessen eines Investors, der Geld mitbringt und letztlich eine Lizenz kauft, ist nochmal eine andere als eines Mitarbeitenden, ne? Der sich frei entscheiden kann, dann zu sagen, ach, dann mache ich das eben doch nicht. Ne? Also da steht einfach viel, viel mehr dran. Und das, glaube ich, das muss man immer mitschwingen lassen, das muss man mitdenken, das muss man verstehen. Aber an manchen Punkten muss man natürlich auch sagen, hey, stopp, wir sind ein Kooperationssystem und da kann man nicht immer nur die eigenen wirtschaftlichen oder persönlichen Interessen bis zum Exzess durchboxen. Das geht natürlich auch nicht. Ne? Aber das einordnen zu können, das gibt einem einfach mehr Ruhe, um dann auch zu deeskalieren und das in der Kommunikation wieder in eine gute Richtung zu bringen. Und was ich toll finde an Global Office, wir diskutieren extrem kontrovers. Wir lassen das auch zu, schaffen es aber eigentlich fast immer, dann daraus wieder eine Lösung oder eine gemeinsame Basis zu entwickeln.
Sag, was mich da interessiert, also wir haben beide einige Jahre in der Franchise-Wirtschaft verbracht und ich habe das auch so gelernt, das ist ein People-Business, verschiedene Stakeholder, Kommunikation, ganz wesentlich. Und jetzt unterstellt, unter Anführungszeichen, man ja den Frauen, dass wir im positiven Sinn die guten Kommunikatorinnen sind. Ja? Und warum meinst du, sind da noch nicht mehr Frauen auch in der Franchise-Wirtschaft? Das eignet sich ja eigentlich absolut als großes Geschäftsfeld für Frauen, um sich als Partnerin selbstständig zu machen, einzubringen, Mitarbeiterin, großes Miteinander, ganz ein hoher Wert.
Das ist eine Frage, über die habe ich wirklich, denke ich oft nach, aber ich hab keine Antwort. Also die Frauen, die wir haben, unsere Partnerinnen sind erfolgreich, also es auch ein Thema, das für Frauen ist, da geht es auch um Kommunikation selbst, also im Geschäftsmodell. Genau, ne? Also man eben auch. Die sind erfolgreich, aber in der Gründerszene, glaube ich, gibt es einfach nicht so viele Frauen. Es gibt einfach, auch bei den Bewerbungen beginnt das schon, ne? Also es sind einfach viel, viel mehr männliche Franchise-Interessenten, die wir haben, die eine Selbstständigkeit oder das Unternehmertum für sich entdecken als Franchise-Partner, auch mit der entsprechenden Investition dahinter. Mhm. Ne? Also ich finde, keine Antwort, ich würde es gerne ändern. Mhm. Aber ich finde es schwer.
Na gut, ich meine, du engagierst dich ja eh auch rund um den Deutschen Franchise-Verband, Frauen im Franchising, auch als Role Model. Mhm. Und da geht es ja auch um die Sichtbarkeit von Frauen, um sozusagen richtig, diese Distanz zu diesem möglichen Berufsfeld zu verringern. Ja, hey, da sind tolle Frauen aktiv. Und Franchising ist ja eigentlich, sagt man auch, so sicherer als die klassische Unternehmensgründung. Also, und Sicherheit ist ja auch etwas, was wieder eher den Frauen zugeordnet wird. Also ich weiß zumindest von einer Studie, da ist es darum gegangen, dass die Frauen weniger oft scheitern, weil sie offenbar mehr aufs Geld schauen. Ja, gut, wir werden es nicht lösen können, aber
ich
es ist ein Thema.
Ganz interessante, ganz schwere Frage. Es ist ein Thema und ich glaube, wir müssen uns einfach engagieren, um es zu ändern, einfach drüber sprechen. Und das machst du mit deinem Podcast. Das machen wir auf ganz vielen Ebenen. Ich finde gerade auch Frauen im Franchising eine super Initiative. Und es braucht, glaube ich, einfach Zeit. Ne? Ich glaube, dass Frauen insgesamt auch ein unglaubliches Potenzial am Arbeitsmarkt haben, das total unterschätzt wird, ne? Weil sie einfach immer noch teilzeitmäßig engagiert bin. Wobei ich sagen muss, ich liebe Teilzeit. Ich bin auch seit einem Jahr offiziell Teilzeit beschäftigt und habe entdeckt, dass das auch eine Option sein kann, die wirklich toll ist. Und man ist deshalb im Job nicht schlechter, vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen ausbalancierter, energiereicher und so, einfach weil man einfach andere Dinge auch noch zusätzlich machen kann.
Das wollte ich dich nämlich jetzt fragen, wie es bei dir läuft. Ist es 40 Stunden Teilzeit anders? Das heißt, ich habe jetzt verstanden, es ist Teilzeit und es ist durchaus auch mit sehr vielen positiven Aspekten verbunden. Okay. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man weniger Zeit auch hat, dass man dann in der Zeit noch effizienter eigentlich arbeitet.
Ja, das ist richtig.
Und dass das auch, habe ich nämlich gehört, auch von einer Bekannten, die ich interviewt habe, das war die Patricia Richter, wenn man schon reingehört hat in den Podcast zur Episode, die dann, ich glaube, in unserem Alter mit 58 den Job gewechselt hat, im Angestelltenverhältnis und sich als Teilzeitkraft und Karenzvertretung vorgestellt hat, weil die haben so jemand gesucht, was ja auch eine Option sein könnte. Mhm. Also jede hat womöglich einen eigenen Zugang. Wie viel möchte man arbeiten? Was wird gesucht? Und was macht mir Freude?
Ja, ja, absolut. Das ist ein ganz toller Ansatz. Ich habe viele, viele Jahre Vollzeit gearbeitet. Ich habe das nie in Frage gestellt. Ne? Das war, glaube ich, mit dem Berufseintritt. Ich glaube, ich habe ein Jahr Teilzeit gemacht, weil ich ja schon einen vierjährigen Jungen hatte. Ne? Also während dem Studium, das Mutter geworden. Ne? Dann habe ich mal mich auf das Kind konzentriert und dann, als der soweit war, habe ich dann angefangen, die Magisterarbeit zu schreiben. Und das ging, ließ sich alles wunderbar kombinieren. Dann kam der Berufseintritt in Teilzeit, weil ich dachte, auch das macht man so und das ist einfacher. Und mein Mann hat Vollzeit gemacht, ist in der Pflege bis heute, ne? Also ein sehr, sehr stressiger Job. Und irgendwann haben wir uns überlegt, komm, lass uns das doch mal ein Jahr tauschen. Ne? Ich hatte die Möglichkeit, im Job mehr zu machen, habe diesen Job geliebt. Ich fand das hochspannend mit meiner Programmsupervision und meinem Austauschprogramm und hatte im Grunde damals eine schlecht bezahlte Vollzeitstelle, weil ich ja ohnehin immer irgendwie am Start war und, glaube ich, 50 oder 60 Stunden auch locker mal gearbeitet habe, wenn es irgendwie sein muss. Und dann haben wir gedacht, das wäre vielleicht schlauer, mal zu tauschen. Du machst ein bisschen weniger, ich mache ein bisschen mehr und dann tauschen wir nach 2 Jahren wieder zurück. Und dann machen wir das abwechselnd so unser ganzes Leben. Hat aber nicht funktioniert. Er hat die Teilzeit lieben gelernt und ich habe die Vollzeit immer sehr geschätzt. Und er hat unglaublich gut sich um unseren Sohn gekümmert, hat viel auch zu Hause gemacht. Also das hat sich einfach so eingerenkt und eingerichtet, sodass ich dann immer Vollzeit unterwegs war bis vor einem Jahr. Und teilweise in diesen richtig verantwortungsvollen Phasen zwischendurch waren es dann wirklich locker 50 und 60 Stunden Woche. Ne? Was mir manchmal auch so ein bisschen leid tut. Auf der anderen Seite hatte ich eine fantastische Familie, meine Eltern, meine Schwiegereltern, mein Mann, also unser Sohn war bestens auf, also besser hätte ich den gar nicht erziehen können, als sie das alle gemacht haben, wobei es mir heute leid tut, weil ich dachte, ich hätte doch gerne ein bisschen mehr mitbekommen. Aber es ist auch wichtig, dass Mütter arbeiten und gleichzeitig Kinder haben, dass das geht. Man kann das machen und man kann auch Kinder vertrauensvoll geben. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also der war einmal in einem tollen Montessori-Kinderhaus mit tollen Erziehern. Er war später auf einer super Schule. Hat überhaupt gar nicht geschadet. Aber ich habe immer versprochen, dass wenn er mal mit seiner Frau in die Situation kommt, dass die in der beruflichen Aufbauphase sind und Kinder haben, dann bin ich da. Und das ist dann ein bisschen früher eingetreten, als wir dachten. Aber ich versuche alles, also alles andere nachzuordnen. Mhm. Einfach um meiner sehr talentierten Schwiegertochter, die auch einen super Job macht und sich in Deutschland bestens etabliert hat. Sie ist Niederländerin. Die beiden haben sich auf Bali kennengelernt während dem Studium. Und hat sie mitgebracht und sie hat in Crashkursen, in Einzelunterricht, also so perfekt Deutsch gelernt. Ne? Vorher haben wir alle Englisch gesprochen und dann hat sie Deutsch gelernt, hat ihren Jobeintritt in Deutschland sehr erfolgreich absolviert, dann Lodi bekommen und ist aber jetzt auch schon wieder im Job. Und ich habe immer gesagt, wenn das so weit ist, dass sie Unterstützung braucht, also ich bin da im Rahmen aller Möglichkeiten. Toll. Bekommen wir das hin und ihre Mutter kommt auch 300 Kilometer herangefahren und übernimmt sie einmal im Monat und ich habe sie dann immer freitags und dann haben wir eine Kinderfrau, die unterstützt, unser Sohn unterstützt, mein Mann springt ein und es klappt fantastisch und so sollte es eigentlich sein, ne? Damit beide eben ihren Job das aufbauen können und auch das Gefühl haben, dass es ihrer Tochter in der Zeit nicht schlecht geht.
Nein, um Gottes Willen. Also ich habe mal gehört, dass diese Art der Kindererziehung sehr, sehr jung ist. Also das war ja früher alles anders, wo doch die Kinder in der Familie, in einer Großfamilie, im Verbund, im Clan aufgewachsen sind und diese Fokussierung, so diese Einzelbeziehung, Mutter, Kind, Vater, Kind, das ist eine junge Art des Miteinanders umzugehen in der Familie. Und es ist nicht, mit Studien sind wir zumindest nicht bekannt, bewiesen, dass diese Form besser sei als in der Gruppe, weil die Gruppe natürlich wieder eine andere Sozialisierung mitbringt.
Und gerade diese Soziale, das war uns immer wichtig. Ne? Und genau. Ich glaube, das hat auch dann wieder viel mit Kommunikation zu tun.
Natürlich.
Unser Sohn wusste, dass die Schwiegereltern anders ticken als meine Eltern. Das ist bis heute so, das ist doch komplett normal. Und auch nochmal anders als wir. Das hat aber nicht geschadet. Das ist nur ein etwas unruhigeres Fahrwasser, ne? Aber mit dem muss man auch mal klarkommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass Kinder auch resilient, dass die aber dann immer wieder auch aufgefangen werden und dass man das Vertrauen hat, dass man dann, wenn es wirklich brennt, war ich ja da, ne? Und dann war ich auch erreichbar für ihn. Also diese Verbindung, der Faden ist nie abgerissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat aber manchmal gar nicht so viel mit Zeit zu tun, mit der quantitativen Zeit, sondern mit der Qualität der Beziehung, ne? Und jetzt als Oma sehe ich aber noch mal, das ist schon noch mal was anderes, mein Enkelkind zu haben. Wenn ich meinen Sohn hatte, dann habe ich dann nebenbei schnell mal die Spülmaschine ausgeräumt, ne? Oder man hat dies und das oder ist im Supermarkt. Und die Enkeltochter, das ist einfach so ein ganzer Tag, wo man sich wirklich intensiv anders. Einfach...
Man schläft sehr gut danach, sicher, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Aber sag, eine Frage dazu. Wie siehst du das? Die Nonnas, die Omis heutzutage, so wie wir, haben ja andere Interessen auch. Also ich meine, unabhängig von uns, gibt es ja Leute, Frauen, die beschäftigen sich mit Kryptowährungen oder wir sind auf LinkedIn aktiv, wir überlegen, Firmen zu gründen oder zu wechseln. Also wir sind ja sehr aktiv und in der Organisation mit den Enkelkindern ist es ja gar nicht immer so einfach, weil wir voll, auch wenn es nur Teilzeit ist, aber mental natürlich voll, im Job verbunden sind, ja.
Ja.
Also, es braucht schon auch von allen in der Familie ein Commitment mitzuspielen, weil hundertprozentig könnten wir auch nicht immer zusagen, oder?
Es braucht unglaublich viel Flexibilität.
Schon.
Und auch Flexibilität wiederum im eigenen Umfeld, ne? Und ich habe eben das Glück, dass Global Office ein Arbeitgeber mit einer hohen Flexibilität. Das ist aber auch möglich in meinem Job, weil ich sitze ja nicht am Telefon und mache oder ich habe keine große Führungsverantwortung, mache die PR in einem kleinen Laden, ne? Also das ist, ich stimme mich ab, ich kann dann auch mal morgens ganz früh oder abends ganz spät was machen oder am Wochenende. Diese Flexibilität habe ich auch. Aber ich habe eben auch die Flexibilität des Arbeitgebers, mich dann einzuloggen, wenn es passt, ne? Und auch mal Überstunden aufzubauen, die ich dann wieder abbauen kann in Absprachen. So lässt sich das alles arrangieren. Das geht nicht, wenn ich in der Notfallambulanz arbeiten würde.
Das ist klar.
Hängt einfach damit auch zusammen. Insofern empfinde ich es als ein großes Glück. Und das ist wichtig, dass ich oft montags die Woche, auch diese Woche plane ich nochmal neu, Schwiegertochter auf Geschäftsreise. Also gehen jetzt überlegen wir, wie wir das irgendwie alles wupp kriegen, aber es
bisher hat das immer gut funktioniert. Es wird funktionieren. Ne? Und
genau.
Das hat damals bei mir auch funktioniert. Und meine Schwiegereltern und Eltern haben manchmal auch wirklich, die haben ja auch gearbeitet. Die waren ja auch nicht, die haben nicht darauf gewartet, dass sie alle Enkel hüten können. Aber wir haben das alles irgendwie jeden Tag neu auf die Beine gestellt.
Sag, liebe Anke, wenn du jetzt so an deinen Tagesablauf denkst, deine Arbeit in der PR, in der Kommunikation für Global Office, vielleicht auch an deine früheren Jobs, von denen du schon ein bisschen erzählt hast, Austauschprogramm und so weiter. Hast du das Gefühl, bist du beruflich schon angekommen? Oder hast du manchmal so die Wahrnehmung, gibt's da noch was? Muss ich oder will ich noch was anderes entdecken? Oder geht das andere Entdecken eher dann mehr ins Private? Wo stehst du?
Also ich bin absolute Generalistin. Ich kann alles ein bisschen und mache viele, viele Sachen so, dass ich Spaß mache, so wie ich Freizeitreiterin bin und das nicht professionell mache oder keinen Turnierstress habe. Ich male unglaublich gerne Bilder, ich lese gerne Bücher, ich könnte mir vorstellen, mal ein Buch zu schreiben. Ich bin gerne draußen, ich bin gerne im Garten. Ich mache alles ein bisschen, aber dafür schon ziemlich gut. Ne? Also ich habe ein tolles Gartenkonzept und sehr naturnah und bin da komplett hinterher und mache das seit 20 Jahren. Das sieht wirklich toll aus. Ich male unheimlich gerne, ne? An den Wochen, wenn Zeit ist, manchmal morgens schon vorm Aufstehen so ein bisschen, dass man die Zeit so rausnimmt und bringe da schon einiges zustande, aber immer eigentlich so auf so einem Freizeitlevel, auf einem ausgleichenden Level. Mhm. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich noch Kunst studieren müsste, ne, oder Malkurse geben müsste, ne, um da so einen Stempel drauf zu setzen. Davon bin ich relativ frei und ich glaube, das ist ein ganz großes Glück auch und es ist ein ganz, ganz großer Luxus. Und ich sehe Beruf und Berufung auch in dem Kontext, sich das letztlich zu verdienen, ne? Indem man in dem, was man macht, den bestmöglichen Job macht, aber jetzt nicht in dem Sinne, ich muss mich jetzt komplett jeden Tag neu verwirklichen und das auch offiziell machen, ne? Indem ich diesen Studiengang noch mache oder davon bin ich eigentlich weg. Ich mache meinen Job unglaublich gerne. Ich glaube, es ist aber auch gerade ab einem gewissen Alter auch wichtig, dass man Jüngere unterstützt, mehr Verantwortung zu übernehmen und das richtig auch unterstützt. Ne? Nicht nur pro forma, sondern wirklich, wirklich reingeht und das unterstützt auch mal einen Schritt zurücktritt. Das bedeutet aber nicht, dass man nichts mehr dazulernt oder nicht mehr kreativ ist. Ne? Also ich mache eigentlich jeden Tag, also was so den Tagesablauf betrifft, mache ich irgendwas, was ich vorher, glaube ich, noch nicht gemacht habe. Was für mich ein neues Thema ein oder versuche halt irgendwie ein komplett neues Rezept oder irgendein neues Verfahren, also mit einem Pferd, mache viele Online-Kurse auch in dem Bereich. Die Welt ist so, ich glaube, Wissen war noch nie so verfügbar wie heute, ne? um sich auch wirklich fast professionell einzuarbeiten in bestimmten Themen. Also ich könnte theoretisch, ich bin völlig unmusikalisch und bereue es aber, dass ich kein Instrument kann. Ich könnte mir vorstellen, man kann über YouTube sich dann auch noch ein bisschen Klavierspielen beibringen, wenn man das denn möchte. Ne? Und ich denke einfach, diese Optionen zu haben, das macht mich einfach glücklich. Ich muss aber nicht alles ausreizen und ich muss nicht alles besiegeln. Davon bin ich weg. Also da ist man so ein bisschen gelassener, glaube ich, ne? Dass man sich nichts mehr ständig beweisen muss. Und das empfinde ich als ein Luxus.
Sehr schön, guter Gedanke. Okay. Wenn du dir jetzt vorstellen möchtest vor deinem inneren Auge, dass da 50, 100, 500 Frauen vor dir sitzen, die alle so 50 plus sind, die überlegen, sich beruflich zu verändern oder doch nicht, oder es müssen, oder eben dieses Thema der Berufung noch entdecken möchten. Gibt es einen Gedanken noch, den du ihnen mitgeben möchtest? Ganz spontan.
Mehr Selbstbewusstsein, sich mehr zutrauen.
Okay.
Diese Selbstzweifel, ne, dass man nicht gut genug oder nicht schnell genug ist. Man kann so viel lernen. Ich glaube, lernen, diese Kapazität, die hört nicht auf.
Sehr schön.
Ich glaube, man kann immer eine neue Tür öffnen und es hängt ganz viel von der Einstellung ab, ne? Ob ich darin eine Chance sehe oder ob ich jetzt darin ein großes Risiko sehe. Ne? Ich glaube, man kann wirklich aus jeder Situation etwas machen. Es ist also ganz, ganz selten so vorzumachen, beruflich, dass man daraus nichts mehr machen kann. Und von daher glaube ich, eigentlich ist jeder Tag so gesehen auch ein Restart, ne? Und wenn ich morgen beruflich einen Restart machen wollte oder müsste, glaube ich, würde der auch gelingen. Und man sollte auch davon weg, immer zu denken, oh, mit 58, da bin ich komplett außen vor, da kann ich mich nicht mehr einbringen, ne? Ich glaube, dass das so ist. Also wenn man sich da wirklich hundertprozentig dahinter klemmt, auch nochmal schaut, was funktioniert bei mir gut, was kann ich gut, was sind die Stärken, wo kann ich was einbringen, dass man einfach mal schaut, auf was für einen Erfahrungsschatz man eigentlich ist. Wie reich man ist, jetzt nicht unbedingt im materiellen Sinne, aber wie reich an Erfahrungen. Ich glaube, das kann man in ganz vielen Bereichen einsetzen. Und da ich komme ja aus der Franchise-Wirtschaft, weil ich auch daran glaube, dass man auch immer eigentlich was komplett Neues machen kann. Ne? Dass es also Modelle gibt, Geschäftsmodelle in der Franchise-Wirtschaft, kommen Interessenten und lernen im Grunde einen neuen Beruf in der Startschulung. So etwas geht. Ne? Also das habe ich gelernt. Ich habe das auch bei ganz, ganz vielen Menschen gesehen, dass das sehr gut funktionieren kann. Es funktioniert nicht immer, aber es kann sehr, sehr gut funktionieren. Und ich glaube, dass die innere Einstellung, die Ambition, sich zusammenzureißen, eine Entscheidung zu treffen und die dann zur richtigen Entscheidung zu machen, die macht Franchise-Nehmer erfolgreich, die macht aber auch jeden anderen Menschen erfolgreich, der eine neue Festanstellung geht oder sagt, jetzt mache ich was komplett anderes.
Super. Liebe Hörerinnen und Hörer, man hört bei Anke, sie sprudelt vor Energie, sie gibt uns mit den Gedanken, jeder Tag könnte ein Restart sein, zu schauen, welche Fähigkeiten haben wir oder was haben wir alle schon gemacht, was haben wir gesammelt in all diesen Jahren, welche Schätze liegen da schon hinter uns, neben uns, die wir womöglich für die Zukunft und den nächsten Tag, den Restart, mitnehmen können. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ein Hallo nach Deutschland. Alles, alles Gute für dich, Anke, weiterhin. Und
vielen, vielen Dank.
Ich mach mir keine Sorgen. Toi, 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 alles Liebe. Dankeschön.
Vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Wien.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.